Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die heutige Lesung führt uns durch Philipper 3, die Verse 7 bis 14. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ihr dürft euch zum Gebet erheben. Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und danke für dein Wort, welches wir jetzt lesen durften. Ja, Paulus sagt treffend, alles, was mir Gewinn war, hat er um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, lehre uns, Herr, dass auch wir so eingestellt werden und alles, was uns wichtig ist, wie ja, Frömmigkeit, Stolz oder Bildung oder auch die eigenen Taten, die eher zu Hochmut führen, dass wir das als wertlos erachten und nur auf dich schauen, und um dich zu gewinnen und dir zu Ehre leben dürfen. Lehre uns, dich tief zu erkennen, Herr Jesus, damit wir unsere persönliche Beziehung zu dir intensivieren. Zeige uns auch auf, dass wir immer auf das Ziel schauen, denn Paulus sagt passend, das Sterben ist mein Gewinn. Welch Zuversicht und Freude ist das für uns Gläubige. Ich lege dir unsere Gemeinde hin, dass du diese weiterhin schützt, bewahrst vor Angriffen und dass du weiterhin für uns kämpfst in den aktuellen Verfahren, die gegen uns laufen. Ich lege dir auch jeden Einzelnen hin, der hier sitzt, der online zuschaut. Du kennst von uns allen die Sorgen, die Probleme. Und so bitte ich dich, uns durchzutragen, dass du uns jeden Einzelnen aufzeigst, was du uns damit sagen möchtest. Auch lege ich dir die Predigt von unserem Bruder Willi Baumgärtner hin, dass du ihn jetzt durch die Predigt durchträgst, dass du unsere Herzen für dein Wort vorbereitest und wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Und in allem dürfen wir dir die Ehre geben. Danke für alles. Amen.
Liebe Geschwister in Christus, seid herzlich willkommen geheißen, ihr, die ihr hier seid und die, die uns am Bildschirm elektronisch verfolgen. Und wir wollen darum bitten, dass unser Herr sein Wort an uns allen segnet. Wir haben ja ein wunderbares Lied jetzt gesungen vor der Predigt, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Was mir an diesem Lied besonders gut gefällt, ist, dass der Jesusname mehrfach vorkommt. Und wenn ich so die neuen Lieder oft anschaue, da kommt der Jesusname fast gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig vor. Der Jesusname, der Name, der schon aussagt, ich bin Rettung und ich bin Heil. Wir haben heute Morgen ein Wort unter dem Thema Hindernisse im Glauben. Und da werden uns einige Hindernisse im Glauben indirekt gezeigt. Ich lese Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Und sie gingen in einen anderen Markt. Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, also zu Jesus: Ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschen Sohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, also umgekehrt jetzt, jetzt fragt Jesus einen, er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte, wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte, deines Wortes stille Kraft, sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister, in der Lutherbibel steht über unserem Abschnitt Nachfolge Jesu. Jetzt könnte man lange fragen, was ist denn eigentlich Nachfolge? Es gibt ja Leute, die meinen, Nachfolge sei zwangsläufig, dass ich irgendwo zu einem Einsiedler werde, zu einem Eremiten, mich aus der Menschheit ganz zurückziehe. Apostel Paulus warnt schon vor sowas, dass er sagt, ja, wenn wir aus der Welt gehen wollten, da müsste man ja schon die ganze Welt räumen und dürften keine Geschäfte und nichts mehr machen. Ja, manche haben gemeint im Mittelalter, wenn ich konsequent wirklich Christus nachfolgen will, dann muss ich natürlich Kleriker werden, dann muss ich Mönch werden, Nonne werden, Priester werden und ins Kloster gehen. Das hat ja der junge Luther auch gemeint. Und deshalb ist er ja auch in Erfurt in das Kloster der Augustiner Eremiten eingetreten. Allerdings, wenn wir ins Neue Testament schauen, Jesus und seine Jünger, die haben etwas anderes gemacht. Damals gab es ja auch schon Klöster, die Essener zum Beispiel, die im klosterartigen Gemeinschaft lebten, ja. Stattdessen lebten die Jünger Jesu ihren Glauben mitten in der um sie umgebenden Welt. In dem Lied, was wir nachher singen werden, da heißt es unter anderem: Lasset uns mit Jesu ziehen, seinem Vorbild folgen nach, in der Welt entfliehen, in der Bahn, auf der Bahn, die er uns brach. Also in dieser Welt, der Welt entfliehen mit Hilfe des Geistes Gottes. Mit anderen Worten, Jesus ist unser Herr, wenn wir essen. Deshalb danken wir auch für unser Essen. Manchmal ist es auch wichtig heutzutage. Man weiß ja gar nicht mehr, was alles drin ist in der Wurst, im Käse und in Kartoffeln und gelbe Rüben, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen. Ja, und deshalb ist auch sehr wichtig, dass wir das im Gebet neutralisieren. Das ist auch wichtig. Wenn wir Geschäfte machen, ja, wenn wir eine Wohnung suchen, wenn wir krank werden oder sterben, unser Herr, er ist im Kaufhaus da, er ist in der Fabrik da, er ist in der Stadt und auf dem Land da und auch hier heute Morgen im Gottesdienst. Und jetzt heißt Nachfolge, ich darf mitten in dieser Welt Jesus hinterhergehen auf seinen Spuren. Ich werde geführt. Ich muss meinen Weg nicht extra suchen, ich muss ihn nicht freischaufeln, ich muss ihn nicht bahnen. Jesus Christus hat längst die Fußspuren getreten und ich brauche nur hineinzutreten. Im 1. Petrusbrief steht es wunderbar, nachfolgen seinen Fußtapfen. Nachfolge heißt, und das haben uns im Alten Bund die Prophetenschüler Elias und später die Rabbiner vorgelebt, dass man ständig mit seinen Schülern als Rabbiner zusammenlebt, also ständig mit Jesus zusammenleben. Und hier in unserem Wort, da geht es um die ganz konkrete Nachfolge. Eine kurze Bemerkung dazu, wir sind eigentlich als Angehörige der Gemeinde Christi, wenn wir zu Jesus gehören, noch mehr als Nachfolger. Der Apostel Paulus sagt uns, wir sind Glieder seines Leibes. Das heißt, mit ihm organisch und wesensmäßig verbunden. Und deshalb gebraucht der Apostel Paulus weniger den Begriff der Nachfolge, sondern in Christus Jesus sein. Nun begegnet unser Herr auf der Reise nach Jerusalem drei Männern. Eventuell hat Lukas diese drei Begegnungen uns hintereinander berichtet. Manche Ausleger gehen auch davon aus, dass der erste dieser drei Männer vielleicht der Schriftgelehrte ist, der Matthäus 8, Vers 19 auch so fragt und diese Antwort bekommt. Wir wissen es nicht. Der Herr führt mit ihnen ein kurzes Seelsorgegespräch und wir wollen eigentlich nur betrachten, das geht ja eigentlich uns an, was da in diesem Wort gesagt ist an diese drei Männer. Denn hier werden drei Hindernisse im Glauben angesprochen. Das erste Hindernis, liebe Geschwister, es heißt falsche Sicherheit. Falsche Sicherheit. Da kommt einer zu Jesus, vielleicht hat er die Predigten gehört und die Wunder gesehen. Ja, müsste sich jetzt der Herr nicht darüber freuen. Einer mehr, ist doch gut, die Zahlen steigen, wunderbar. Ist doch heute so, dass die Vereine, die politischen Parteien, die Kirchen händeringend in dieser Zeit der Individualisierung alles Mögliche machen, um Mitglieder zu gewinnen und ihre Zahlen zu steigern. Und halten dann die Schwelle möglichst niedrig. Aber genau das macht unser Herr nicht. Er sagt diesem Mann, was auf ihn zukommen kann. Die Füchse haben Gruben. Und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn, der hat keine Sicherheit, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wissen Sie, der Mann hat ja seinen Mund auch recht voll genommen, wenn er sagt, ich will dir folgen, wo du immer hingehst. Kennen wir ja schon von Petrus, der hat auch so den Mund voll genommen. Und was dann draus wurde, das sehen wir im Hof des Hohen Priesters. Kurz vor der Kreuzigung, wo er ihn dreimal vor sehr untergeordneten Leuten verleugnet hat. Dreimal. Ja. Also unser Herr freut sich zwar jetzt nicht so, wie man sich das erwarten würde heutzutage, aber er weist ihn auch nicht ab. Er sagt ihm nur ganz ehrlich, was Nachfolge kostet. Und er will auch, dass wir das heute wissen, was es kostet, wenn wir uns auf ihn einlassen. Er macht uns nichts vor. Er sagt uns, es stimmt eben nicht, dass im Glaubensleben alle Tage Sonnenschein ist. Er macht den Mann darauf aufmerksam, wenn du mit mir gehst, dann kann es sein, dass die Sicherheiten von Haus und Hof und beruflicher Stellung sehr schnell weg sein können. So wie es Luther in dem vierten Vers des Chorals »Ein feste Burg ist unser Gott« formuliert hat, nehmen Sie den Leib gut, er Kind und Weib. Die wussten damals in der Reformationszeit, was das bedeutet. Es muss nicht immer so sein im Leben, aber es kann. Und darum lädt Paulus sogar den jungen Timotheus im zweiten Timotheusbrief ein, ich habe darüber schon gepredigt hier, mit dem Wort, leide mit. Leide mit, ja, keiner würde von uns so Reklame machen für unsere Gemeinde, wenn er sagen würde, leide mit. Ja. Und im Epheserbrief ist deshalb auch von der Waffenrüstung Gottes in Kapitel 6 die Rede, weil es dann zu einem Krieg kommt. Ein Krieg nicht nur mit denen drumherum, sondern auch ein Krieg, der in mir tobt zwischen alten und neuen Menschen. Da ist von Kampf die Rede. Christus, der lädt uns, um es mal deutlich zu sagen, lädt diesen Mann nicht ein zu einem Sonntagsspaziergang im grünen Wald oder im Stadtpark, nicht auf den Spielplatz, wie einer gesagt hat, sondern auf den Kampfplatz. Und das soll der Mann wissen. Und das sollen auch wir wissen. Es kann heutzutage, und ich denke jetzt gerade auch an Eltern wie ihr mit euren beiden Kindern, die ihr heute hier seid. Es kann heutzutage im besten Deutschland aller Zeiten, wo es eine geduldete und eine nicht geduldete Meinung gibt, sehr schnell passieren, dass man im Beruf oder der Schule ausgegrenzt wird oder gar wegen Hassrede und anderem, wenn man sich zu Jesus bekennt, vor Gericht steht. In einer Zeit, wo es schon gefährlich wird, wenn man ein biblisches Familienbild vertritt. Ja? In einer Zeit, wo ein Kulturkampf tobt, wo praktisch die Familie, die eigentlich nach Epheser 5 ein Abbild ist von Christus und der Gemeinde, deshalb wird sie auch so stark angegangen heute, weil es ein Abbild ist. Wo dieses Abbild sozusagen bekämpft wird, indem man praktisch alternative Methoden da dran setzt, gibt eine bekannte Politikerin, Parteiführerin, die lebt mit einer Frau zusammen. Ja. Es gibt eine Partei mit dem C davor, der bisherige Fraktionsführer lebt mit einem Mann zusammen, und hat dann noch auf ungesetzlichem Wege sich ein Kind besorgt. Ja. Diese Dinge begegnen uns in einer Zeit, wenn wir dann, ja, ihr habt kleine Kinder, wenn die vielleicht im Kindergarten sind, da kann es sein, dass so eine Drag Queen kommt. Das ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet, so wie ein Papagei, ja, und dann da auftritt und bei den Kindern schon indoktrinierend wirkt für diesen Kulturkampf, unter dem wir heute stehen und in dem wir zu kämpfen haben und in dem wir auch Schwierigkeiten mehr und mehr bekommen werden. Der frühere Leiter des Verfassungsschutzes, Maaßen, hat gesagt vor kurzem, jeder Regierungskritiker kann künftig überwacht werden. Jeder. Ich habe neulich wieder einmal eine Schallplatte angehört vom Gemeindetag unter dem Wort im Jahr 1973. Damals hat der Wilfried Reuter dort gesungen, auf diesem Gemeindetag. Und er hat ein Lied gesungen, die Eltern kennen ihn vielleicht noch, eines schwarzen, gläubigen Farmers aus den USA. Und als er von der Entstehung dieses Liedes berichtet, benutzt er selbstverständlich das sogenannte N-Wort, das einem heute schon vor Gericht bringen kann. Damals ohne Probleme. Ja. Heute undenkbar. Da wäre die Sprachpolizei schnell da Und gerade jetzt, wo alles auf Neusprech getrimmt werden soll, vor allen Dingen durch diesen schlimmen Anschlag in Berlin, hat ja der CSD einen ungeheuren Aufwind in unserem Land bekommen. Und jedes kleine Dorf meint, sie müssten da Schritt halten, indem sie solche ja, an Babylon erinnernden und an Rom erinnernden Veranstaltungen einführen. Sogar die Polizei in manchen Orten habe ich gesehen, sogar die Feuerwehr macht mit. Ja, und dazu widersprechen, das kann sein, dass da Sicherheiten von uns aufgegeben werden müssen, dass man uns mit Terroristen aus dem Islam, so wie sie in Berlin dann in den Zug reingefahren sind, dass man uns mit solchen Leuten vergleicht. Es kann aber auch sein, Geschwister, dass wir aus einer Gemeinde ausgeschlossen werden, wenn wir Fehlentwicklungen benennen. Begründungen sind vielfältig, Störenfriede. In der ach so harmonischen Gemeinde starrsinnige Leute, die die Zeit nicht begriffen haben. Polarisierung, Lieblosigkeit, Intoleranz, das sind so die Vorwürfe gegenüber denen, die sich verwahren gegenüber den neuen Sichtweisen von Sexual- oder politischer Ethik oder was es ist. Oder als Geschäftsmann, da kann man Kunden verlieren. Das habe ich schon erlebt, ein klein wenig. Habe ich bei eBay was verkauft? Und wie ich das immer mache, lege ich natürlich einen kleinen Traktat bei. Und dann habe ich eine negative Bewertung bekommen. Ich will nicht missioniert werden, war der Kommentar im eBay-Forum. Ja, das kann passieren, das sind nur kleine Dinge. Ich will beim Einkaufen nicht missioniert werden. Aber die Dragqueens, die missionieren im Kindergarten. Gegen christliche Sachen verwahrt man sich. Es kann aber auch sein, dass uns der Herr in vollzeitlichen Dienst rufen will. Kann auch sein. Und dir das in finanzielle Nachteile bringt. Sie kennen ja Bruder Höher, der manchmal auch hier steht und predigt vom Badischen AB-Verein. Und wir hatten dort zwei Predigerbrüder, die gut dotierte Stellungen in einer Bank aufgegeben haben, um im AB-Verein für ein nicht so hohes, sage ich einmal, Predigergehalt Dienst zu tun. Oder in einem anderen Verband, da weiß ich einen, der im Regierungspräsidium ein hoher Beamter war, der hätte vielleicht noch Landrat werden können, wer weiß, und dann in ein Werk gegangen ist, in ein Glaubenswerk, auch für ein kleines Gehalt, das ihn gerade so ernährt. Ja. Verstehen Sie, das sind diese Sicherheiten, da muss man bereit sein, das aufzugeben. Ich sage jetzt nicht, dass Jesus das von jedem verlangt, dass er diese Sicherheiten aufgibt. Aber es kann passieren. Jesus sagt, darin unterscheidet ihr euch von Füchsen und von Vögeln. Der Lebenssinn für Füchse und Vögel besteht darin, einen Fuchsbau zu bauen und ein Vogelnest zu bauen. Mehr nicht. Tiere leben in der Regel im Materiellen, ja. Wenn die Katz kommt dann und lieb ist zu uns, dann will sie was zu essen meistens. Oder der Hund, dann will er raus oder will was essen, was auch immer ist. Ja, beim Herrn Jesus ist es anders, bei uns Menschen ist es anders. Unser Lebenssinn ist eben nicht zuerst für Bau und Nest zu sorgen. Das verbietet er dem Mann zwar nicht. Nachfolge muss nicht zwingend Verzicht heißen. Aber er sagt ihm, dass das in diesem Leben nicht das Wichtigste ist, sondern bei ihm gilt dieses Wort aus Matthäus 6, Vers 33. Ich habe schon einmal gesagt, es hängt bei mir ganz bewusst gegenüber meinem Platz im Esszimmer, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommen Bau und Nest, dann können Bau und Nest kommen. Das war das erste Hindernis. Das zweite Hindernis, das unser Herr ihr erwähnt, sind familiäre Bindungen. Familiäre Bindungen. Den zweiten spricht der Herr selber an. Aber der handelt nicht so wie der Zöllner Matthäus in Matthäus 9, dass er das Zollhaus verlässt, aufsteht und alles stehen und liegen lässt für Jesus, sondern der stellt Bedingungen. Ich will zuerst meinen Vater begraben. Eine merkwürdige Nachfolge, die an Bedingungen geknüpft ist. Aber warum redet der Herr so mit ihm, wenn er nur seinen Vater beerdigen will? Lass die Toten ihre Toten begraben. Warum redet er so? Will er ihn fernhalten von der Beerdigung seines Vaters, dass er ihm die letzte Ehre gibt? Ist das nicht unbarmherzig? Ja, in 5. Mose 33, Vers 8 und 9 wird von den levitischen Priestern Folgendes gesagt. Deine Macht und dein Licht bleibe bei deinem heiligen Mann, den du versucht hast zu Massa, da ihr hadertet am Haderwasser. Und jetzt kommt das Eigentliche. Wer von seinem Vater und von seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht, und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht, und von seinem Sohn, ich weiß nicht, die halten deine Rede. Und die bewahren deinen Bund. Natürlich waren die Priester nur ein Stamm Israels. Aber nach dem Neuen Testament sind alle die, die zu Jesus gehören, ja auch Priester. Nach dem 1. Petrusbrief. Und im Grund genommen geht es also darum, dass wir so handeln wie unser Herr, als er gefragt wurde, da draußen sind deine Brüder, deine Mutter, wer sind die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel? Die haben besondere Ordnungen, die Priester. Nicht, dass wir jetzt nicht an der Beerdigung teilnehmen dürfen. Darum geht es eigentlich nur in zweiter Linie. Um es einmal so zu sagen, es gibt eine Auslegung und ich glaube, dass das die richtige ist. Und die hat uns Schorsch Kahn gegeben. Schorsch Kahn war ein Schweizer messianischer Jude und der erzählt von einer Orientreise. Und da hat er mit einem Araber gesprochen und da fiel im Gespräch die Redensart, erst muss ich meinen Vater begraben. Aber der saß gesund und munter vor dem Haus, der Vater. Da wurde ihm klar, und viele Ausleger sehen es ähnlich, der Vater war nicht gestorben, sondern der Mann wollte damit sagen, ich möchte so lange warten, mit dir zu gehen, bis mein Vater gestorben ist. Ich möchte keinen Konflikt haben mit meinem Vater. Ich möchte es beim Glauben leichter haben. Da war der Vater ein Hinderungsgrund, die Vaterbindung, es gibt es bei vielen Leuten, ein Hinderungsgrund. Ich möchte von zwei Biografien berichten, wie der Herr trotz dem Vater gesorgt hat, dass Menschen im Reich Gottes Dienst taten. Das eine Beispiel ist der 1890 geborene Evangelist Ernst Krupka. Ich weiß nicht, wer noch gekannt hat von uns, der hat so bis in die 60er, 70er Jahre noch im hohen Alter evangelisiert. Und er war Sohn eines Landwirts. Und sein Vater wollte unbedingt, dass er Landwirt wird und hat ihm den Besuch der Bibelschule Krishona verweigert. Obwohl Krupka sich seiner Berufung sicher war. Damals waren halt die Väter noch Patriarchen. Und dann hat Gott auf andere Weise dafür gesorgt, schreibt er selbst in seiner Biografie, ist also keine Erfindung von mir, nämlich er hat einen Unfall erlitten. Er kam mit der Hand irgendwo in eine Maschine rein und konnte die Landwirtschaft nicht mehr ausüben. Und dann hat sein Vater begriffen, dann hat er ihn gehen lassen, in die Bibelschule. Das andere Beispiel ist der Ausleger Jakob Kröker. der mennonitische Ausleger. Er war 1872 geboren und auch er hätte daheim die Landwirtschaft übernehmen sollen. Und nun passierte es, damals hat man ja noch mit der Sense gemäht und da muss man dann ausholen. Und da lief das kleine Kind, so alt vielleicht wie der kleine hier, ja, ich will jetzt den Namen nicht sagen, lief er so in die Sense hinein, dass die Sehnen an einem Bein zerschnitten wurden und er lebenslang nur noch schlecht gehen konnte, aber er wurde ein vollmächtiger Ausleger des Wortes. Ein anderer Bruder, den ich noch persönlich kennengelernt habe, wurde daheim enterbt, als er auf die Bibelschule ging. Das alles kann uns passieren. Hätte der Mann wirklich warten sollen, von dem hier berichtet wird, bis sein Vater gestorben ist? Familiäre Bildungen spielten damals zu Jesu Zeiten sogar noch eine viel größere Rolle als heute. So wie in muslimischen Ländern, wie in südlichen Ländern allgemein. Ja? Wer keine Familie hatte, der hatte auch keine Hilfe und keine Altersversorgung. Das erlebten die damals oft, was christliche Konvertiten heute im Islam erlebten. Was Sadhu Sundar Singh erlebt hat, ein indischer Evangelist, am Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer hohen Brahmanenfamilie, den dann keiner mehr kennen wollte, als er Christ wurde. Der Herr verlangt nicht von jedem, dass er die Familie verlässt und an der Bestattung seiner Eltern nicht teilnimmt, aber er verlangt die Bereitschaft. Um es mal anders zu sagen, es geht im Glauben gar nicht jetzt um diese konkreten Verhaltensweisen, die hier in unserem Bibelwort geschildert sind, sondern es geht um die grundsätzliche Bereitschaft, dem Herrn zu folgen. Auch hier gilt noch einmal der Vers, trachtet zuerst. Ja, am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das Reich Gottes hat die höchste Priorität. Und der Herr begründet das Wort mit, lasse die Toten ihre Toten begraben. Todes, das kann nur Todes hervorbringen, kann nichts Lebendiges bringen. Eine geistlich tote und unter dem Fluch stehende Welt, die kann nur Todes produzieren. Und darum spielte auch in den Traditionen der Väter und der Religionen immer der Totenkult eine große Rolle, in den Ideologien auch, den einbalsamierten Lenin, den könnt ihr heute noch sehen in Moskau. Ja? Deshalb erwähnt Petrus das in seinem Brief, wenn er schreibt, Christus hat uns erlöst von unserem eitlen Wandel nach der Väterweise. Christen meinen auch immer wieder, ja, das ist auch Erinnerung an solche Christen, Ermahnung, sie könnten diese Welt verbessern, überlassen wir es doch denen, die es besser können, den Politikern, dem Roten Kreuz, der AWO, die machen so gute Arbeit, den Sozialarbeitern, die oft besser sind. Bei gläubigen Leuten, da gelten Christen dann oft die, die in dieser Welt noch die Moral heben sollten, bevor sie ganz untergeht. Geistlich Todes wird dadurch nicht lebendig, liebe Geschwister. Ich sage es jetzt einmal praktisch, wir sind nicht die Thanatopraktiker einer toten Welt. Wissen Sie, was ein Thanatopraktiker ist? Das ist ein neuer Beruf, der hat die Aufgabe, Leichname so herzurichten, dass sie wie lebendig werden, dass sie ansehnlich sind. Da werden dann alle möglichen Tricks angewandt. Die kriegen dann rote Fingernägel gemacht, rote Lippen als Frauen, die kriegen die Brille wieder aufgesetzt und so weiter. Bei entstellten Unfallopfern sagt man ja nichts. Da ist es vielleicht eine Hilfe, dass man die Leute wieder angucken kann, wenn sie aufgebahrt sind. Aber trotz aller Kosmetik bleibt eben der Tote tot. Und wenn er noch so rote Backen gemalt bekommt. Und wir sind in dieser Welt eben keine Todesverwalter, die der Welt ein bisschen rote Backen hinschmieren und rote Lippen machen und rote Fingernägel, sondern Gottes neue Schöpfung. Nicht? Und wir haben auch nicht die Aufgabe in unseren Gemeindekreisen, egal wo wir sind, den Tod zu pflegen. Jugendkreise sind nicht dazu da, um es mal deutlich zu sagen, so wie ich es erlebt habe in der Jugend, um Tischtennis zu spielen oder Sport zu treiben oder Disco-Ersatz zu sein, sondern um den jungen Leuten das Evangelium zu bringen. Das kann man sicher auch bei Tischtennis und Sport tun, aber die Hauptsache ist das Evangelium. Und Mission ist auch nicht dazu da, um Entwicklungshilfe zu leisten, um den Leuten Brunnen zu graben oder Mähdrescher zu bringen. Das kann man nebenbei auch noch tun, natürlich. Aber das ist nicht die Grundlage, sondern das kann auch staatliche Entwicklungshilfe. Soziale Hilfe kann allenfalls nur eine Begleiterscheinung sein. Lass andere die kaputte Welt flicken. Das bekommt der Mann zu hören. Wir warten auf die neue, in der kein Leid und kein Klagegeschrei mehr sein wird. Und auch da geht es dann letztendlich nicht um die Beerdigung des Vaters, sondern um die Frage der Prioritäten. Was ist jetzt dran? Was ist heute dran? Was ist wichtiger dran? Da haben Sie ein Beispiel in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Da ist Jesus zu Gast bei zwei Schwestern, kennen Sie alle, Maria und Martha. Und die Martha, die hat halt gemacht, was sie immer machen, das war ja auch gut, war eine gute Hausfrau, hat Jesus bewirtet und alles, war alles in Ordnung. Aber die Maria hat gemerkt, was jetzt dran ist. Und dran war eben jetzt nicht die Bewirtung, sondern dran war, seiner Rede zuzuhören. Und deshalb sagt Jesus auch zur Maria, eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Das war Not, wie Luther übersetzt. Glaube heißt eben nicht, dass wir irgendwas tun, sondern den Herrn fragen, was ist jetzt für mich dran? Und da kann manchmal Gutes und Richtiges schlecht sein, wie bei der Beerdigung des Vaters in diesem Fall. Das zweite Hindernis. Das dritte Hindernis heißt Zurückschauen. Der dritte kommt ebenfalls von sich aus und auch er stellt Bedingungen. Ich will zwar dir nachfolgen, aber wie ich das mache, das bestimme ich selbst. Das sage ich. Er möchte sich zu Hause verabschieden. Ist an sich nichts Schlechtes. Aber wer den Orient kennt, der weiß, dass das ein paar Tage, auch Wochen gehen kann. Und das nicht weitergeht dann. Ja? Und dann vielleicht bezieht er sich auf Elisa. In 1. Könige 19, Vers 19, da wird berichtet, er ging von dannen und fand Elisa, den Sohn Safats, dass er pflügte mit 12 Jochen vor sich hin, da geht es ja auch ums Pflügen, und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm, also beim 12., ja, und warf seinen Mantel auf ihn, er aber ließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, geh hin und komme wieder, bedenke, was ich dir getan habe. Also er hat einen Abschied gemacht, Herr Elisa. Gott vom Pflügen erinnert vielleicht daran. Und da möchte jetzt der Mann glauben, so wie es Elisa ging, so geht mir es jetzt bei Jesus auch. Und dann bekommt er die Antwort, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wörtlich steht da noch was anderes. Da steht seine Hand auf den Pflug legen. Ich habe hier ein Bild, wie das damals war beim Pflügen. Die eine Hand des Bauern liegt auf dem Pflug und mit der anderen hat er einen Treibstock in der Hand. Das war damals so üblich, mit einem kleinen Stachel auf der Spitze, wo er dann die Ochsen und die Esel und so weiter angetrieben hat. Ja, zurückschaut er nicht, denn sonst gibt's krumme Furchen. Wenn man zurückschaut, ist auch heute so beim Traktor, nach vorne, stört die Arbeit, auch geistlich. Bei uns heißt vielleicht nicht wie bei dem Mann auf dem Bild der Pflug, sondern vielleicht die Nähmaschine, das Haus, das mit viel Eigenarbeit von uns gebaut wurde, der Traktor, an dem wir gearbeitet haben, der Computer oder was es sei, was wir getan und geleistet haben in diesem Leben. Schreiben wir es uns zu? Aber nicht nur das. Leben wir von den alten Erfolgen? Ich habe das noch erlebt als Kind, wo die Veteranen des Ersten Weltkriegs gestorben sind. Es wäre heute undenkbar bei dieser Einstellung unserer Zeit, dass man ihnen die Orden hinterhergetragen hat bei der Beerdigung, bei den Offizieren auf dem Kissen, bei den einfachen Leuten im Teller in einer Ordensspange, ja, dass man die hinterhergetragen hat. Die hatten das verdient, das war zweifellos verdient alles. Aber wenn man bei diesen Orten stehen geblieben ist, auf den alten Lorbeeren sich nur ausgeruht hat, dann ist es falsch. Dann wird es falsch. Ja? Wenn man so tut, als sei das alles gewesen, dass ich mal früher das und jenes konnte und dann jedem nur erzähle, was ich früher alles konnte, aber heute nichts mehr ist, auch geistlich, die alten Erfahrungen ständig wiederhole mit Gott, aber keine neuen mache, dann stimmt irgendwas im Glaubensleben nicht. Und es gibt sogar Christen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch sage, aber ich will meine Eindrücke auch weitergeben. Ich habe so viele Zeugnisse bei Evangelisationen gehört. Und da haben Leute oft über ihr altes Leben berichtet. Aber nicht immer war dieser Bericht so, dass man den Eindruck hatte, ich bin froh, dass ich dieses Leben los habe. Sondern manchmal ist ein bisschen durchgegangen, schade, dass ich das jetzt alles nicht mehr machen kann, weil ich ja jetzt Christ bin und weil das jetzt ja mal verboten ist oder was auch immer. Ja? Dass sie sich so im Stillen ein wenig zurücksehen oder auch sich aufregen, wenn ein Mensch sich spät bekehrt. Ja, was der alles gemacht hat, das habe ich alles nicht gemacht und ich soll genauso in den Himmel kommen wie der ältere Sohn beim verlorenen Sohn sozusagen. Ja? Das heißt, seine Hand auf den Pflug legen, zurückschauen. Ja? Wer Bohnenkaffee haben kann, verzichtet auf Malzkaffee. Ich war eine Ausnahme, bei mir war es umgekehrt, aber ich mag keinen Bohnenkaffee. Aber normalerweise ist es so. Wer frisches Quellwasser haben kann, der braucht kein abgestandenes Zisternenwasser. Das Wort vom Pflug sagt, schließe mit diesem Leben ab. Sehne dich nicht wehmütig auch danach, wo du jeden Dreck der Welt mitnehmen musst. Nachfolge, da steht ein Wort apotheke. Taxestei in Vers 61 und das heißt auf Deutsch aus seiner Stellung heraustreten, wo bisher gestanden ist. Und das soll der Mann wissen, das sollen wir wissen. Und interessant, der Evangelist oder besser gesagt, der Evangelist Lukas spricht in diesen Begegnungen, in diesen drei genau an, die drei Dinge, die Abraham in 1. Mose 12 verlassen sollte. Also wo er den Auftrag bekam, zum Ersten, es steht hier, das Vaterhaus, die Bindung an die Familie. Zweitens, Entschuldigung, Vaterland zunächst einmal, ja, ich habe es verwechselt. Vaterland ist da, wo ich weiß, wo Teller, Tassen und Schraubenschlüssel sind und man meinen Dialekt versteht, ohne dass ich Hochdeutsch reden muss. Bei mir ist es mittlerweile so, ich bin so lange von daheim weg, dass mein eigener Dialekt die Leute nicht mehr verstehen im Heimatort. Ja. Aber normalerweise versteht man dort, wo man zu Hause ist, noch den Dialekt. Ja. Also wenn ich heute in den Bäckerladen gehe und sage, ich hätte gerne ein Zwarala Brot, wissen die nicht, was das ist mehr. Ja. Weil die alle sich angeglichen haben etwas an die neue Zeit. Ja. Vaterland, da wo ich verstanden werde, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, zu welchem Handwerker ich gehen muss, wenn was kaputt ist. Ja. Und ja, das erlebe ich auch, wenn ich heimkomme. Handwerker gibt's nicht mehr, die es damals gab, wo ich noch jung war. Da muss man sich neu orientieren. Ja, und da wurde der Abraham jetzt herausgerufen, wo er sich sicher fühlt, zu Hause ist, Hilfe bekommt, wenn er Hilfe braucht und auch Hilfe gibt. Das zweite, Vaterhaus, Bindung an die Familie. Und drittens die Freundschaft. Die Menschen, mit denen ich zusammen sein will, gerne zusammen sein will, wenn ich zu Jesus komme, da komme ich mit Leuten zusammen, wo ich nicht unbedingt gerne zusammen sein will, aber die demselben Herrn dienen wie wir und demselben Organismus und Leib angehören wie ich. Und das macht viel wichtiger. Ich wundere mich immer, das auch nur nebenbei, wie Menschen, die gläubig sind, wenn es dann um ihre Familie geht, wie plötzlich die Familie, die gar nicht gläubig ist, mehr wert und mehr wichtiger ist als die Geschwister im Glauben und in der Gemeinde. Der Freundeskreis, an dem ich hänge und den ich nicht gerne aufgebe. Lukas berichtet uns übrigens nicht, wie die 30 entschieden haben. Er tat es wahrscheinlich bewusst nicht. Damit wir uns heute fragen, was hält uns auf, an Christus zu glauben und eine Entscheidung zu treffen und seiner Gnade auszuliefern, ihm bedingungslos zu vertrauen? Ist es Angst, von Nachteilen falsche Sicherheiten aufgeben zu müssen, Gewohnheiten, Verhaltensmuster loszulassen, Bindung an die Familie oder das Elternhaus? Oder schiebe ich es mit einer klaren Entscheidung hinaus? Die Heilsarmee sagt zu Recht, dass des Teufels Möbelstück die lange, liebstes Möbelstück die lange Bank ist. Früher gab es ein Lied, manche kennen es noch, Franz Gnies hat es gesungen in den 50er Jahren. Des Heilands Zeit ist heut, heißt es im Refrain. Ja, er sagt, wenn der Geist Gottes die Herzen berührt, das ist ungefähr der Inhalt, das kennst du vielleicht, das Lied, dass Satan zwei Glocken hat. Und die eine heißt, zu früh, du bist doch noch so jung, was soll ich denn jetzt schon? Und die andere heißt, zu spät. Jetzt habe ich mein Leben gelebt, jetzt ist vorbei. Ja, und dann heißt immer im Refrain, des Heilands Zeit ist heut, des Heilands Zeit ist heut und so weiter. Ja, des Heilands Zeit ist heut, denken wir dran, wenn wir vielleicht sagen, ich bin zu jung, bin mein Vater und so weiter und zu alt und was auch immer, zu verhärtet. Nein, Geschwister, des Heilands Zeit ist heut, lasst uns beten. Wir wollen dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du Haupt deiner Gemeinde, du König Israels und du Herr der Welt, wir danken dir, dass du der Herr bist und alles in dieser Schöpfung begleitest und dass du auch die Dinge, die jetzt am Bösen und am Schlechten sich immer mehr in den Vordergrund drängen, dass du die kennst und dass du um die weißt, und dass du am Ende auch das überwinden wirst. Und darum dürfen wir zu dir die Völker bringen und ihre Regierungen. Führe du sie gute Wege und hilf ihnen, deine Pläne auszuführen. Bewahre sie besonders auch bei uns davor, einen Krieg anzufangen und Handlanger des Bösen zu sein und zu bleiben. Lieber Herr, wir sehen immer mehr, wie in vielen Bereichen Gerichte über diese Welt gehen, wie immer mehr das Verkehrte sich aufbläht und breit macht. Auch in der momentanen Trockenheit sehen wir sie. Du kannst Regen schenken. Wir bitten dich dafür und auch für alle ausstehenden Ernten. Gib du trotz der gräulichen Sünden dieser Welt noch Ertrag. Wir danken dir für alle die, die mit uns zusammen dir gehören. Für die, die du aus der Macht von Bindungen befreit hast. Vom Zwang zu sündigen, von persönlicher Schuld und vom eitlen Wandel nach der Väterweise. Gib uns den Mut, dich zu bekennen, zur Zeit und zur Unzeit und wo es Not ist, auch eine nicht geduldete Meinung zu vertreten, wenn es dich, deinen Namen und deine Ordnungen und um deine Gebote geht. Wir bitten dich für alle, die zu dir gehören wollen, aber noch an Menschenfurcht, an falsche Sicherheiten gebunden sind und ihr altes Leben insgeheim betrauern. Befreie sie ganz für dich und zeige ihnen, was du ihnen Besseres gibst. Dir befehlen wir noch einmal den Kleinen an, den wir heute gesegnet haben. Begleite und bewahre ihn aus seinem Lebensweg vor Unfall, Schaden und Gefahr an Leib, Seele, Geist. Rüste du die Eltern aus mit Liebe, mit Weisheit und Geduld für die Aufgabe der Erziehung und alle anderen Eltern auch, für die wir jetzt bitten, dass sie ihm und ihren Kindern gute Wegweiser zu dir sein können. Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.